Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Die Delta-Variante tobt sich aus, Omikron lauert. Dagegen helfen nur Hygieneregeln, Impfen, Kontakte beschränken. Die Inzidenz steigt auf 452,7, 73 Tote wurden gemeldet. Und der wahrscheinlich künftige Vizekanzler Robert Habeck sagt:
Angedacht werden müssen, gehört meiner Ansicht nach auch zu überlegen, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden müssen und die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht müssen getroffen werden.
Wir berichten, die Ampel möchte einen Corona-Krisenstab einrichten, geführt von einem Bundeswehroffizier. Dazu gleich ein Gespräch mit dem ehemaligen deutschen NATO-General Egon Rams. Außerdem Informationen über die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst und vor Mitternacht Pressestimmen vom Dienstag und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Als hätte das Virus die Regierungsbildung in Deutschland im Blick, taucht die Omikron-Variante mitten im Interregnum auf, in jener Zeit, in der die Große Koalition kaum noch und die Ampel noch nicht regiert. Gleichwohl ziehen beide am selben Strang. Morgen wollen Angela Merkel und ihr wahrscheinlicher Nachfolger Olaf Scholz mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder über die Krise beraten. Außerdem richten sich die Blicke nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht wird die Entscheidung zu Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen unter der Bundesnotbremse vom Frühjahr verkünden. Frank Capellan.
Sie müssen reden, schon wieder. Um 13 Uhr werden sich die Noch-Kanzlerin und der Bald-Kanzler morgen mit den Ministerpräsidenten zusammenschalten. Als offizieller Grund des Treffens wird die Vorstellung des neuen Krisenstabes genannt. Ähnlich wie in Italien soll nun ein Bundeswehrgeneral das Management übernehmen. Daneben aber gilt es, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Bundesnotbremse zu reagieren. Deutschland aber erwartet nicht zuletzt auch eine Antwort darauf, ob die 2G- und 3G-Beschlüsse der vergangenen Woche noch ausreichen.
Es geht um weitere Kontaktreduktionen, es geht um die Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht, es geht um Wirtschaftshilfe. Das Virus wartet nicht darauf, bis ein Kanzler gewählt ist. Ein Virus kennt keine Regierungspause.
So der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Christdemokrat Hendrik Wüst, Regierungschef in NRW. Tatsächlich wollte sich die Ampelkoalition eigentlich Zeit lassen. Erst nach der Kanzlerwahl in der kommenden Woche sollten die aktuell gültigen Corona-Beschlüsse überprüft werden. Dass dies zu spät sein könnte, ahnt inzwischen auch FDP-Chef Christian Lindner.
Angesichts der Pandemielage verstören mich die Bilder voller Fußballstadien. Solche Freizeitveranstaltungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden.
Einen bundesweiten Lockdown, das Schließen von Restaurants, Geschäften oder gar Schulen, allerdings wollen die Liberalen verhindern. Olaf Scholz, der designierte Kanzler, will sich da derzeit auf nichts wirklich festlegen.
Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann.
Die Wissenschaftler der Leopoldina ziehen eindeutig einen neuen Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte in Betracht. So hatte die Berliner Professorin Jutta Almendinger am Wochenende betont, dass nur einheitliche Regeln zu schnellen Kontaktbeschränkungen führen könnten.
Hier haben wir jetzt ganz merkwürdige 2G, 2G plus 3G-Regelungen. Wir sollten Klarheit schaffen, flächendeckend.
Und eigentlich fordern wir einen Lockdown flächendeckend.
Meint Gerald Haug, der Präsident der Leopoldina. Auch der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüdel drängt im Deutschlandfunk auf klare Ansagen für ganz Deutschland.
Wir leiden darunter, dass also jedes Bundesland bestimmte Dinge anders interpretiert, anders umsetzt.
Hinzu kommt Omikron. Die neue Variante könnte noch einmal ansteckender sein. Ob die Impfungen weiter wirken, dürfte erst in knapp 2 Wochen feststehen.
Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt,
glaubt der Virologe Christian Drosten. Dilek Kaleitsche, Gesundheitssenatorin in Berlin, deutet unter Verweis auf Omikron an, dass es wohl bald schon weitere Einschränkungen für die Bürger geben wird. Die Sozialdemokratin geht davon aus,
dass solche Regelungen, die wir in Berlin auch schon eingeführt haben, 2G flächendeckend, nicht ausreichen werden. Wir müssen das öffentliche Leben wieder runterfahren.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüdel bringt auch eine Sondersitzung des Parlaments ins Spiel, um neu über Corona-Maßnahmen zu entscheiden.
Infektionsschutzgesetz werden wir nochmal anpacken müssen.
Hatte Cem Özdemir, bald Grüner Landwirtschaftsminister gestern im Deutschlandfunk angedeutet. Die Rolle rückwärts fordert auch sein Parteifreund Manfred Lucher, Gesundheitsminister in Baden-Württemberg. Der Bundestag müsse die nationale Notlage wiederherstellen.
Darüber hinaus wäre es sehr notwendig, dass der designierte Kanzler jetzt endlich bekannt gibt, wer der zukünftige Gesundheitsministerin, Gesundheitsminister wird. Im Übrigen, wir brauchen auch jetzt keinen General, der uns sagt, was wir zu tun haben.
Es wird Vorschläge noch in dieser Woche geben, daran wird fieberhaft gearbeitet.
Versichert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Am einfachsten wäre die Wiedereinsetzung der Notlage durch den Bundestag. Denkbar ist aber auch eine Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, mit der pauschale Schließungen von Gaststätten und Geschäften wieder möglich wären. Beides käme allerdings dem Eingeständnis der Ampel gleich, falsch entschieden zu haben.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Generalmajor Carsten Breuer sei für die Leitung des Corona-Krisenstabes im Gespräch. Der 56 Jahre alte Bundeswehroffizier führt das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das unter anderem für die Zusammenarbeit militärischer Kräfte mit zivilen Organisationen in Deutschland zuständig ist. Ein General als Koordinator für die Gesundheitspolitik. In dem Film »Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten« von 1965 spielt Gerd Fröbe hinreißend den preußischen Oberst Manfred von Holstein. Sein Lieblingssatz lautet:
»Es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann!«
Na also, längst hilft die Bundeswehr mit bis zu 25.000 Soldatinnen und Soldaten in Pflegeheimen, bei Teststraßen und Impfzentren, in Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung. Seit einigen Tagen verlegt die Luftwaffe mit ihren fliegenden Intensivstationen schwerkranke Corona-Patienten aus den Regionen mit vielen Ungeimpften in solche mit weniger Intensivpatienten. Am Abend haben wir General AD Egon Rams erreicht, ehemaliger Heeresgeneral der Bundeswehr und einer der höchsten deutschen Generale in der NATO. Erste Frage, General Rams, sind die Zivilisten mit ihrem Latein am Ende?
Nein, so kann man das, glaube ich, nicht formulieren. Man muss einfach wissen, dass Offiziere dafür ausgebildet werden, in schwierigen Lagen Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen vorzubereiten. Man muss einfach wissen, dass Offiziere in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet werden, verschiedenste Faktoren in eine Lagebeurteilung einzubeziehen, diese Lagebeurteilung durchzuführen und dann zu Entscheidungen zu kommen oder, wie in diesem Falle wahrscheinlich im Krisenstab im Kanzleramt, die Entscheidungsvorbereitung zu machen, damit der Kanzleramtsminister oder der Kanzler dort entsprechend Entscheidungen treffen kann.
Was genau kann ein General, was ein Minister nicht könnte?
Das würde ich so auch nicht formulieren. Die Frage in dieser Form stellt sich nicht. Insbesondere Generale wie Breuer, der im Generalstabsdienst ausgebildet worden ist in Hamburg an der Führungsakademie Ende der 90er Jahre, ist dafür vorbereitet, anderen Leuten Entscheidungsvorschläge zu machen, Entscheidungsmöglichkeiten aufzuzeigen auf der Basis einer fundierten Lagebeurteilung. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch sicherlich Beamte gibt in den Ministerien, die das in gleicher Art und Weise können. Nun ist Breuer vielleicht, Sie sagten das gerade, als Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und durch seinen Einsatz in den letzten Wochen, Monaten, ja anderthalb Jahren bei der Pandemie dafür besonders gut geeignet und gut vorbereitet, weil er das im Prinzip auf der niedrigen Ebene als militärischer Führer für die Unterstützung der zivilen Institutionen in allen Bereichen bereits angeordnet, geleistet hat bzw. umgesetzt hat. Von daher bringt er für diese Aufgabe einen sehr guten Kenntnisstand mit und eine sehr gute Vorbereitung mit.
Was erwarten Sie konkret von Generalmajor Carsten Breuer als Chef des Krisenstabes?
Also ich erwarte, dass er sich einen Krisenstab zusammenstellt. Er kann das ja nicht alleine machen. Und dass dieser Krisenstab beispielsweise die verschiedensten Faktoren, Impfstoffe verfügbar, nicht verfügbar, Transportwege, Transportmöglichkeiten und Transportwege für Schwererkrankte, die in andere Bereiche verlegt werden müssen, wie wir es zurzeit haben, entsprechend beurteilen kann, dieses entsprechend in eine Lagebeurteilung einfließen lässt und damit dann möglicherweise auch dem Kanzler und dem Kanzleramtsminister Vorschläge unterbreiten kann, was möglicherweise gemacht werden muss hinsichtlich des Verhaltens 2G, 2G plus, 3G und dergleichen Dinge mehr und dass er gleichzeitig ein Netzwerk aufbaut zu den anderen Ministerien, die mit betroffen sind, also Innenministerium, Gesundheitsministerium und so weiter, sodass er praktisch dann dort auch sich das entsprechende Wissen holen kann, dieses Wissen zusammenträgt und für die Entscheidungsvorbereitung für den Kanzler oder den Kanzleramtsminister nutzen kann. Das haben Soldaten gelernt und er ist Generalstabsoffizier und von daher hat er dieses in besonderer Art und Weise an der Führungsakademie in Hamburg gelernt. Jetzt mache ich eine kleine Anmerkung. Die Anmerkung lautet, der Lehrgang in Hamburg wird auch zivilen Mitarbeitern der Bundesregierung oder anderer Ministerien angeboten. Nur leider nutzen diese diesen Lehrgang ausgesprochen selten.
Warum?
Ja, man hat offensichtlich nicht die Zeit dafür, sich weiterzubilden oder auszubilden. Oder es gibt noch ein besseres Beispiel. Die Bundessicherheitsakademie führt derartige Ausbildung, Halbjahresausbildung auch durch. Dort melden sich oft von anderen Ressorts zivile Teilnehmer an. Die bleiben dann 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen und dann gehen sie wieder, weil sie von ihren Dienststellen zurückgerufen werden nach dem Motto, diesen Luxus können wir uns nicht erlauben.
Das heißt, die Kenntnisse der Bundeswehr werden gar nicht genutzt.
Die Ausbildungsmöglichkeiten der Bundeswehr in dieser Frage und damit auch die vorhandenen Kenntnisse sollten breiter gestreut werden. Das würde auch dazu führen, dass in anderen Ressorts das Verständnis für die Bundeswehr sich besser würde. Und leider muss ich feststellen, wird diese Chance oder diese Möglichkeit einfach zu wenig gebraucht.
General Rams, welches Signal geht von der Leitung eines Corona-Krisenstabes durch einen aktiven General der Bundeswehr aus?
Ich müsste jetzt eigentlich sagen, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Soldaten, auch Generale, sind auch Menschen. Sie sollten sich aufgrund ihrer Leistung, Eignung und Befähigung für bestimmte Aufgaben qualifizieren. Und ich denke, dass Carsten Breuer für diese Aufgabe aufgrund seiner vorangegangenen Tätigkeit, vor allen Dingen aber auf seiner langjährigen Ausbildung, hervorragend geeignet ist.
Was würden Sie denjenigen antworten, die jetzt von einer Militarisierung der Corona-Politik sprechen könnten?
Also ich werde an dieser Stelle mit der Militarisierung, sei es der Außenpolitik oder der Corona-Politik, werde ich immer sehr empfindlich. Ich werde einfach aus dem Grunde empfindlich, weil dieser Begriff Militarisierung eines bestimmten politischen Bereiches bei uns wie ein Abschreckungswort genutzt wird. Ich sagte gerade schon mal, Soldaten sind auch Menschen und Soldaten sind auch Staatsbürger, Staatsbürger in Uniform und sie leisten ihre Unterstützung für unser Land und auch für unsere Bürger. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei. Und da gibt es, glaube ich, zwischen einem zivilen Beamten in irgendeinem Ressort oder einem Soldaten vom Grundsatz her keinen Unterschied. Jedenfalls sollte es ihn nicht geben und das sollte sich mittlerweile auch in Deutschland ein bisschen rumsprechen.
Gehört die Gesundheitspolitik zur Aufgabe der Bundeswehr?
Nein, die Gesundheitspolitik gehört nicht zur Aufgabe der Bundeswehr. Aber dann müssen wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Auch im Gesundheitsministerium ist ein Krisenstab eingerichtet worden, relativ früh in der Pandemie. Und auch dort befindet sich ein General, der in diesem Krisenstab mit tätig ist. Er ist nicht der Leiter, die Aussage ist so richtig. Aber trotzdem, ich sage noch einmal, diese Menschen, diese Soldaten sind für Krisensituationen ausgebildet. Und warum sollte man sie dann nicht ganz allgemein ohne Vorurteile in Krisensituationen nutzen?
Wo könnte die Bundeswehr über ihren bisherigen Einsatz in der Pandemie hinaus noch helfen?
Wir erleben ja zurzeit gerade ein sehr starkes Beispiel mit Blick auf die Transporte der Covid-Erkrankten vom Süden in den Norden oder in nördlichere Bundesländer, um auf diese Art und Weise die Kapazitäten im Süden zu entlasten. Das ist ein wunderbares Beispiel dabei. Man kann auch die Bundeswehrsoldaten mitnutzen, um bei der Logistik mit dafür zu sorgen, dass die Impfstoffe zeitgerecht und gleichmäßig und wo notwendig hin verteilt werden. Auch dies sind Fähigkeiten, die die Soldaten in ihrem beruflichen Leben gelernt haben und wo sie mit einer entsprechenden Lagefeststellung dann auch aufsetzen können und diese Tätigkeiten auch für und zur Unterstützung des zivilen Bereiches leisten können.
Corona, Fluthilfe, dann noch der Rückzug aus Afghanistan. Was bedeutet das Jahr 2021 für die Bundeswehr?
Das sage ich mit einem ganz trockenen Satz. Es war schon ganz schön anstrengend.
Was folgt daraus für die Bundeswehr?
Ich formuliere das mal vielleicht etwas vorsichtig. Das sollte dazu führen, dass diese Einsätze, die wir jetzt erlebt haben, Stichwort Pandemie, Stichwort Fluthilfe, Stichwort Evakuierung Afghanistan, dazu beitragen, das Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit zu verbessern und vielleicht bei ähnlichen Situationen, die dann möglicherweise irgendwann auf uns zukommen, die Frage, warum macht das ein Soldat, nicht mehr zu stellen.
General Egon Rams, Dankeschön für das Gespräch.
Gern geschehen.
Deutschland und Europa vermelden neue Höchststände bei den Infektionen. Besser bisher die Lage in Südafrika. Monatelang waren die Zahlen niedriger, lange sogar niedriger als die zu Beginn der Pandemie. Unterdessen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die südafrikanische Regierung für frühzeitige Informationen im Hinblick auf die Omikron-Variante gelobt und gleichzeitig vor einer Isolation des südlichen Afrika durch Reisebeschränkungen gewarnt. Aus Johannesburg berichtet Jana Gent.
Jeremy Loops, ein Popstar, den man auch außerhalb Südafrikas kennt, gibt das erste Konzert vor 2000 Menschen seit Beginn der Pandemie. In Johannesburg haben sie gefeiert am Wochenende, draußen natürlich, denn es ist Hochsommer. Das Konzert war ausverkauft. Mehr als 2000 Gäste sind bei Open-Air-Veranstaltungen nicht erlaubt. Lita Wuke studiert in Johannesburg. Auch er ist glücklich, dass das Leben noch immer halbwegs normal ist. An erster Stelle bin ich erleichtert, wenn man bedenkt, dass wir den härtesten Lockdown hatten und gar nicht raus durften. Wenn ich daran zurückdenke, dann bin ich froh, dass vieles wieder geht. Vieles geht an der frischen Luft, in Parks, in Kinos. Es gibt Musik und Unterhaltung. Wir haben schon so manche Künstler gesehen, die wieder aufgetreten sind. Das genießen wir schon. Noch geht das auch. Auch wenn 3 Tage in Folge die Zahl der neuen Infektionen jeweils gut 3000 waren. Das ist viel, nachdem Südafrika 10 Wochen lang mit sehr geringen Infektionszahlen quasi das Land der Glückseligen war. Auch wenn Omikron auf dem Vormarsch ist, hat Südafrikas Gesundheitsminister Joe Pachler aber eine klare Botschaft.
There is absolutely no need to panic.
Es gibt absolut keinen Grund für Panik. Wir kennen das. Das ist kein Neuland. Wir tun alles, was möglich ist, um sicherzustellen, dass das Gesundheitswesen vorbereitet ist. Wenn die Infektionen zunehmen, werden auch einige Menschen krank werden, einige davon auch schwer krank, vor allem diejenigen, die nicht geimpft sind. Die Krankenhäuser werden bereit sein. Betten und Beatmungsgeräte wurden organisiert und auch Personal ist rekrutiert worden. Mitte Dezember rechnet die Regierung mit der 4. Welle, die langsam, aber wohl sicher beginnt. Salim Abdul Karim ist Epidemiologe. Auch er klingt ermutigend.
We were not caught with our pants down. We expected.
Wir wurden nicht überrascht. Wir haben schon im September mit einer neuen Variante und einer 4. Welle gerechnet und sind vorbereitet. Über diese Variante wissen wir noch nicht allzu viel. Es gibt noch nicht ausreichend Daten.
There's not enough data yet.
Dass Omikron womöglich leichter von Mensch zu Mensch übertragen wird, sehen die Genomforscher als wahrscheinlich an. Die Südafrikaner wissen das inzwischen, halten sich aber auch weitgehend an die geltenden Hygieneregeln. Stele Masui etwa trägt ihre Maske, wie sie sagt, natürlich immer. Und das gibt ihr ein sicheres Gefühl. Corona ist ja noch hier, aber meine Familie und ich können nach wie vor eine Menge schöner Dinge tun. Wir verbringen Zeit miteinander, gehen ins Fitnessstudio, essen zusammen, gehen im Park spazieren und besuchen Freunde. Ich selbst habe nicht mehr so viel Angst vor Corona. Es ist nicht mehr neu. Viele Menschen, die ich kenne, sind auch geimpft. Dennoch hat eine Expertenkommission damit begonnen, auch in Südafrika darüber nachzudenken, ob eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen möglich wäre. Seit Beginn der Pandemie sind offiziell fast 90.000 Südafrikanerinnen und Südafrikaner gestorben. Die meisten Menschen kennen jemanden, dessen Leben in Zusammenhang mit Covid-19 endete. Vielleicht deshalb halten sich die Menschen auch an Maskenpflicht und Abstandsregel, sogar bei Live-Konzerten an der frischen Luft mit Popstar Jeremy Loops.
Jana Gent berichtete, die neue Virusvariante hat die Diskussion um die Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe neu entfacht. Und die Wortmeldungen werden auch in Brüssel aufmerksam gehört. Peter Kapern.
Der Druck auf die EU-Kommission steigt. Der Druck, einer generellen Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe zuzustimmen. Der Weg aus der Pandemie gelingt nur über eine weltweite Versorgung mit Impfstoffen, sagt beispielsweise Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation verlangt deshalb die Erteilung eines sogenannten TRIPS-Waivers. TRIPS, das ist ein 1995 in Kraft getretenes Abkommen der Welthandelsorganisation WTO zum Schutz der Rechte geistigen Eigentums. Ein sogenannter Waiver, also eine Ausnahme, würde es allen interessierten Parteien für die Dauer der Covid-Pandemie erlauben, auf alle Patente und sonstigen Kenntnisse zuzugreifen, die für die Produktion von Corona-Impfstoffen oder Corona-Therapeutika notwendig sind. Nur so lasse sich die Herstellung aller im Kampf gegen die Covid-Pandemie hilfreichen Medikamente und Hilfsmittel in globalem Maßstab ausbauen, sagen die Befürworter. Indien und Südafrika haben einen solchen TRIPS-Waiver bei der WTO vor Monaten beantragt. Die EU allerdings tritt auf die Bremse, und zwar aus gutem Grund, wie der CDU-Europaabgeordnete Sven Simon sagt.
Die Aufhebung des Patentschutzes führt nicht zu mehr Impfstoff. Im Gegenteil, sie verschlimmert die Lage. Erstens gibt es das Patent auf den Impfstoff noch gar nicht. Es handelt sich um rund 200 Patente. Niemand weiß genau, welche. Zweitens lässt sich der Impfstoff ohne das Know-how der Unternehmen nicht herstellen. Und drittens entsteht der Schaden in der Zukunft, weil die Unternehmen den Impfstoff gegen die Varianten nicht weiterentwickeln würden.
Weil aber weltweit der Druck auf die Europäische Union steigt, ist die Kommission mit einem neuen Angebot in die laufenden Gespräche des TRIPS-Rates der WTO gegangen. Der bezieht sich allerdings nicht auf einen TRIPS-Waiver, sondern auf die sogenannten Zwangslizenzen, die im Rahmen des WTO-Abkommens durchaus vorgesehen sind. Allerdings, die Erteilung einer solchen Zwangslizenz ist sehr kompliziert. Ein Unternehmen, das zum Beispiel einen Covid-Impfstoff produzieren will, muss sich dafür zunächst an den Eigentümer des entsprechenden Patents wenden. Scheitern die Verhandlungen, kann sich das interessierte Unternehmen an seine eigene Regierung wenden, die dann die Verhandlungen zum Beispiel über die Höhe der Entschädigung übernimmt. Und erst wenn auch diese Verhandlungen ergebnislos verlaufen, kann das interessierte Unternehmen bei der WTO eine sogenannte Zwangslizenz beantragen. Weil das Verfahren aber so kompliziert und zeitraubend ist, bietet die EU-Kommission bei den laufenden Gesprächen des TRIPS-Rats einige Vereinfachungen an. Ziel des Vorstoßes sei es, die Impfstoffproduktion zu erleichtern und gleichzeitig Anstrengungen im Bereich von Forschung und Innovation zu belohnen, so eine Kommissionssprecherin am Mittag in Brüssel.
We call now on all WTO members to continue engaging to really find solutions as quickly as possible.
Die Kommission appelliere deshalb an alle WTO-Mitgliedstaaten, sich bei den Gesprächen zu bewegen, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Anna Cavazzini, der grünen Europaabgeordneten, geht der Vorstoß der EU-Kommission allerdings nicht weit genug.
Der Vorschlag der Europäischen Kommission, sich alleine auf die Zwangslizenzen zu konzentrieren, ist sehr, sehr begrenzt. Das würde weiterhin einen sehr komplizierten Prozess zur Folge haben und eigentlich keinen wirklichen Beitrag zur weltweiten Impfquote haben.
Denn die auf der Grundlage einer Zwangslizenz produzierten Impfstoffe dürften nur im jeweiligen Herstellerland verteilt werden. Dem globalen Impfstoffmangel könne man auf diese Art nicht begegnen, so Anna Cavazzini.
Peter Kapern. Es blieb bei Warnstreiks. Größere Arbeitsniederlegungen, etwa in Unikliniken, konnten vermieden werden. Mehr als 1 Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer bekommen ab Dezember 2022 2,8% mehr Geld. Außerdem eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro. Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft der Länder einigten sich darauf. Aus Potsdam Christoph Richter.
Das ist kein Tarifergebnis, was vollständig befriedigend ist, aus unserer Sicht. Aber es ist respektabel. Es hat eindeutig starke Seiten. Das ist der hohe Einmalbetrag. Das sind die Regelungen für viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, die ausgesprochen positiv sind.
So Verdi-Chef Frank Wernicke. Die zentralen Punkte der Tarifvereinbarung: eine Sonderzahlung von 1.300 Euro und 2,8% mehr Lohn zum 1. Dezember 2022. Die unteren Gehaltsstufen würden gestärkt, ergänzt Verdi-Chef Wernicke. Praktisch bedeutet das, rechnet er vor, eine Intensivpflegerin bekäme mit dem neuen Tarifabschluss künftig monatlich 230 Euro mehr. Eine Physiotherapeutin hätte 180 Euro mehr in der Tasche. Dennoch, Gewerkschafter Wernicke wirkt bei der Verkündung des Ergebnisses nur wenig zufrieden und kritisiert die Blockadehaltung der Arbeitgeber. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, kurz TDL, in denen alle Bundesländer bis auf Hessen vertreten sind, die erst am Sonntag ein erstes Angebot vorgelegt haben.
Wir hätten uns deutlich mehr Zuwendung und Empathie seitens der Dienstgeber in dieser Tarifrunde für die Beschäftigten gewünscht.
Zur Erinnerung, die Gewerkschaften sind in die Verhandlung mit einer Forderung von 5% Lohnsteigerung reingegangen. Rausgekommen sind am Ende gut die Hälfte, 2,8%. Die Enttäuschung war im Gesicht von Verdi-Chef Wernicke deutlich abzulesen. Positiver bewertet der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers, CDU, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, das Ergebnis. Nennt es einen guten Kompromiss, der auch für die Landeshaushalte tragfähig sei.
Ich glaube, es war ein gutes Wochenende hier in Potsdam. Alle
Beteiligten haben hier Verantwortung bewiesen, haben verantwortlich gehandelt, haben in diesen schwierigen Zeiten auch daran gearbeitet, einen Kompromiss zu finden, einen Lösungsvorschlag zu entwickeln. Das ist uns an diesem Wochenende bis heute Morgen gelungen.
Finanzpolitiker Hilbers nennt den Tarifabschluss einen Weg, den die Länder gehen können, ohne in eine finanzielle Schieflage zu geraten.
Das ist ein gutes Signal für die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Das ist ein gutes Signal an die Menschen, die diesen öffentlichen Dienst auch brauchen in diesen schwierigen Zeiten. Und das ist auch ein gutes Signal dafür, dass wir gemeinsam in der Lage sind zu handeln. Also sprich auch ein gutes Signal, was die Tarifautonomie betrifft, die ich persönlich sehr wertschätze.
Schon vor dem Start der dritten und letzten Tarifrunde hat der niedersächsische Finanzminister deutlich gemacht, die Gewerkschaftsforderungen von 5% würden nicht in die Zeit passen. Das würde den Ländern rund 7,5 Milliarden Euro kosten. Das sei in diesen Tagen nicht vermittelbar, so Hilbers weiter. Ein großer Streitpunkt, die neue Definition des sogenannten Arbeitsvorgangs. Das hat die Verhandlungen in Potsdam erheblich gelähmt. Dabei geht es um die Eingruppierung und damit auch die Höhe des Entgelts bei vielen Beschäftigten. Die Arbeitgeber wollten eine neue Regelung. Für die Gewerkschaften sei das ein No-Go, hieß es vorab. Und wird auch nicht kommen. Damit haben sich die Gewerkschaften durchgesetzt. Dafür gibt es aber keine strukturellen Änderungen. Sprich, es gibt beispielsweise keinen Tarifvertrag für studentische Mitarbeiter.
Ich sage auch ganz deutlich,
Maike Finnern, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Wir hätten uns mehr erwartet. Wir haben einen Fachkräftemangel im Bildungswesen in die da gewesen im Ausmaß. Und wir brauchen händeringend Menschen, die in Schulen arbeiten. Und die kriegen wir nur, wenn wir gute Bedingungen haben.
Den Tarifabschluss könne man nur schweren Herzens mittragen, so Finnern weiter. Die Einigung gilt jetzt für rund 800.000 Länderbeschäftigte und ist auch für Beamte relevant. Die Landtage übertragen die Abschlüsse üblicherweise auch auf Beamte sowie pensionierte ehemalige Beamte. Damit das Vertragswerk in Kraft tritt, müssen dem die Gewerkschaftsmitglieder noch in einer Mitgliederbefragung zustimmen.
Christoph Richter berichtete. Aktuell ist in Kürze im Deutschlandfunk Neustart der Atomverhandlungen mit dem Iran. Wolfgang Fichtel.
Enrique Mora, für die Europäische Union der Chefunterhändler bei den Atomgesprächen in Wien, hat, wie er sagt, positive Signale am ersten Verhandlungstag entdeckt. Es sei bei allen der klare Wille spürbar, sich einzubringen in den diplomatischen Lösungsversuch, so der Diplomat Mora. Positiv zum Beispiel, dass man nicht bei Null anfangen müsse. Der iranische Unterhändler habe zugesagt, auf den Ergebnissen der bisherigen Gespräche aufzubauen, bei allerdings neuen politischen Befindlichkeiten in Teheran, so der EU-Diplomat. Im Klartext, in Teheran sind jetzt Hardliner an der Macht. In der Wiener Delegation viele Kritiker des vom ehemaligen US-Präsidenten Trump einseitig gekündigten Abkommens, das den Bau von iranischen Atomwaffen verhindern soll. Sollte sich der Iran wieder daran halten, müssten die USA und Europa, so die Forderung des iranischen Unterhändlers, alle Sanktionen gegen den Iran zurücknehmen, auch die, die wegen Terrorunterstützung verhängt wurden. Unrealistisch, so der Kommentar aus Kreisen von USA und EU. Jetzt gibt es erstmal zwei Unterarbeitsgruppen. In einer wird über die US-Sanktionen gesprochen, in der anderen über das forcierte Atomprogramm des Iran.
Prozess gegen Epstein-Mitarbeiterin Maxwell, Antje Passenheim.
Die Angeklagte sei bei den Verbrechen die rechte Hand Epsteins gewesen, sagte die New Yorker Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Und wörtlich, sie machte Jagd auf ungeschützte junge Mädchen, manipulierte sie und servierte sie für den sexuellen Missbrauch. Maxwell habe das Vertrauen von Epsteins späteren Opfern durch Geschenke und intime Gespräche erkauft. Dann habe sie sie zu erotischen Handlungen an Epstein aufgefordert. Der schwerreiche Investmentbanker soll minderjährige Mädchen und Frauen über Jahre missbraucht und sie als Prostituierte an Reiche und Mächtige vermittelt haben. Vor seinem eigenen Prozess war er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Die Verteidigung der 59-Jährigen bestritt die Darstellung der Anklage vehement. Es gehe um Epsteins Verbrechen. Maxwell habe damit nichts zu tun. Ihr ehemaliger Freund und Arbeitgeber Epstein sei ein narzisstischer Mann gewesen. Er habe die Welt um sich herum manipuliert, inklusive Maxwell selbst. Die hat auf unschuldig plädiert. Sollte die 12-köpfige Jury anders entscheiden, dann droht ihr eine Haftstrafe von rund 70 Jahren.
Die Inflationsrate klettert im November auf 5,2%. Hans-Joachim Viehweger.
Heizöl, Benzin, Gas. Hier bekommt man die Inflation am meisten zu spüren. Die Energiepreise lagen im November 22% höher als noch vor einem Jahr. Aber auch Nahrungsmittel sind deutlich teurer geworden, um 4,5%. Unterm Strich ergibt das einen Preisschub von mehr als 5%. Ein Wert, der deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank liegt, der eine Inflation von rund 2% in der Eurozone anpeilt. Allerdings sieht die EZB-Spitze die aktuelle Teuerung nach wie vor als vorübergehendes Phänomen. Nach dem Höhepunkt jetzt im November dürfte die Inflation im kommenden Jahr allmählich zurückgehen, so die Erwartung von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Schnabel wird als mögliche Nachfolgerin von Bundesbankpräsident Jens Weidmann gehandelt, der zum Jahresende seinen Rücktritt angekündigt hat. Weidmann hatte dagegen erst vor wenigen Tagen von einer hohen Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung gesprochen. Aus diesem Grund sollte die EZB seiner Meinung nach den, Zitat, sehr lockeren Kurs der Geldpolitik nicht für zu lange festschreiben.
Zur Börse. Zunächst die Wall Street. Dow Jones 35.135 Punkte plus 0,68%. Der technologielastige Nasdaq plus 2,33% auf 16.399 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 plus 1,32% bei 4.655 Punkten. Wir schauen nach Frankfurt am Main, der deutsche Aktienindex DAX 15.281 Punkte plus 0,16%. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 34.052 Punkte, das macht plus 0,6%. Aus Frankfurt am Main berichtet Jan Plate.
Für einige Zeit war Corona an den Börsen etwas in den Hintergrund geraten. Impfstoffe und Impfungen hatten Hoffnung gemacht. Manche Beschränkungen konnte gelockert werden. Doch nun zeigt sich wieder ein anderes Bild. Nicht nur wegen der neuen Corona-Variante Omikron. Mit den Umsätzen im bisherigen Weihnachtsgeschäft sind nur 20% von 350 befragten Unternehmen zufrieden, wie der HDE, der Handelsverband Deutschland, ermittelt hat. Die Lufthansa behält ihr Programm mit 17 wöchentlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Südafrika erstmal bei. Doch der DRV, der Deutsche Reiseverband, registriert Zurückhaltung bei Buchungen. Zwar haben zum Wochenstart Aktien der Lufthansa, des Flughafenbetreibers Fraport oder des Reisekonzerns TUI um durchschnittlich 1,5% zugelegt nach den deutlichen Verlusten von Freitag. Doch Unsicherheit bleibt eben, sagen Händler. Das zeigt sich auch beim deutschen Aktienindex DAX. Von einer zwischenzeitlichen Erholung um etwas mehr als 1% ist schließlich nur ein kleines Plus von einem Viertelprozent auf 15.281 Punkte geblieben. Auch die weiterhin hohe Inflation in Deutschland sorgt für Diskussionen. Im November ist die Inflation auf 5,2% gesprungen. Am Währungsmarkt ist der als sicherer Hafen geltende Schweizer Franken gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit mehr als 6 Jahren gestiegen.
Jan Plater berichtete, Sie hören die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Während die Ampel im Deutschen Bundestag mehr Fortschritt wagen möchte, setzt nicht weit entfernt die Regierung im Roten Rathaus auf mehr weiter so. SPD, Grüne und Linke wollen in Berlin abermals 5 Jahre zusammen regieren. Sebastian Engelbrecht.
Die rot-grün-rote Koalition will Berlin zur Zukunftshauptstadt machen. Die Stadt soll nach dem Willen der beteiligten Parteichefinnen und Chefs Vorreiter werden. Angesichts eines krisenanfälligen Flughafens, einer langsamen Verwaltung und monatelanger Wartezeiten bei den Bürgerämtern formulierten die Chefunterhändler ein ehrgeiziges Ziel. Werner Graf, Vorsitzender der Berliner Grünen, bemühte ein aktuelles Sprachbild.
Ich glaube, wir können an der guten Arbeit der letzten 5 Jahre gut anknüpfen und mit diesem Koalitionsvertrag tatsächlich Berlin noch den Booster geben, um die Zukunftshauptstadt zu werden. Und dafür werden wir gucken, dass die Bezirksämter besser ausgestattet werden, Polizei, Feuerwehr und Justiz auch weiter stärken. Wir werden die Verkehrswende auf die Straße bringen und wir werden die Stadtgesellschaft auch weiter stärken, um vielfältiger zu werden.
Grundsätzlich will die neue alte Koalition künftig mehr Geld ausgeben als bisher. Den sozialen Wohnungsbau will Rot-Grün-Rot mit 500 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr fördern. 200.000 Wohnungen sollen bis 2030 insgesamt in Berlin entstehen. In der Verwaltung will die künftige Landesregierung 2.000 Stellen zusätzlich einrichten. Bei der Berliner Polizei sollen 700 weitere Stellen geschaffen werden. Man wolle aber die Ausgaben nicht um mehr als 3% pro Jahr erhöhen, sagte die designierte regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey.
Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, nicht alles gleich sofort tun können. Und wir haben in diesen Koalitionsverhandlungen viele Wünsche gehabt an mehr und an zusätzlichen Investitionen. Wir müssen damit verantwortungsvoll und maßvoll umgehen und trotzdem uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren.
Jährlich soll der Haushalt des Landes Berlin um 1 Milliarde wachsen. Im kommenden Jahr soll er bei 33 Milliarden Euro liegen, 2023 schon bei 34 Milliarden. Um das Klima zu schützen und die Stadtluft zu verbessern, will die Koalition verstärkt in den Ausbau von Straßenbahn- und U-Bahn-Linien investieren. In der Innenstadt sollen Busse im 5-Minuten-Takt fahren. Aber auch das muss finanziert werden. Darauf wies Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin bei den Wahlen vom 26. September, hin.
Wenn wir einen dichteren Takt, ein dichteres Netz an Angeboten, von Mobilitätsangeboten auch am Stadtrand haben wollen, dann brauchen wir eine zusätzliche Einnahmequelle, die gezielt dann auch für den Ausbau der Verkehrsangebote verwendet wird.
Die Grünen, so viel steht fest, werden künftig den Finanzsenator stellen, nicht mehr die SPD. Jarasch selbst kommt für den Posten wohl nicht in Betracht, aber sie machte sich stark für eine außergewöhnliche Finanzierungsidee. Touristen sollen künftig zum Kauf eines Bus- und Bahntickets verpflichtet werden. Mit den Einnahmen will der Senat den Ausbau des Nahverkehrs bezahlen. Den wichtigen Posten des Senators für Stadtentwicklung übernimmt künftig die SPD. Damit behält die Sozialdemokratin Giffey die volle Kontrolle auch über das Thema der Enteignung großer Wohnungskonzerne. Die Linke will damit ernst machen. Die Koalition einigte sich aber erst einmal, die Details der Vergesellschaftung von Wohnungen einer Kommission anzuvertrauen. Das Thema ist vertagt. Das Justizressort übernimmt die Linke. Deren Landesvorsitzende Katina Schubert kündigte eine linke Rechtspolitik an. Nun sollen erst einmal Landesparteitage über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Linken werden auch die Mitglieder ihr Votum abgeben. Sollten alle drei Parteien zustimmen, könnte Franziska Giffey am 21. Dezember im Berliner Abgeordnetenhaus zur regierenden Bürgermeisterin gewählt werden.
Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio. Die Ukraine hat kurz vor einem NATO-Treffen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in ihr Land gewarnt. Außenminister Dmytro Kuleba nannte die Zahl von 115.000 Soldaten auf russischem Gebiet an der gemeinsamen Grenze. Die Sorge, Russland könnte während der Feiertage Ende Dezember angreifen. Andrea Beer.
Der Krieg im Donbass dauert inzwischen länger als 7 Jahre und russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine beunruhigen viele. Grundsätzlich könne die Situation täglich eskalieren. Von Seiten Russlands oder der Kämpfer, die von Russland unterstützt würden, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Das passiert, weil sie uns und auch den westlichen Nachrichtendiensten demonstrieren wollen, dass es eine Truppenansammlung gibt. Wir beobachten auch mehr technische Einheiten. Sie bringen Technik und ziehen dann Personal zurück, damit wir diese Technik dort auch sehen können. Deshalb besteht ein Risiko. Nach Angaben von Verteidigungsministerium und Geheimdienst befinden sich rund 92.000 russische Soldaten sowie Panzer und schweres Gerät an der Grenze zu Belarus, nahe der russischen Stadt Jelnya. Und rund 250 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Mikolai Sunhurovsky vom unabhängigen Rasumkow-Zentrum in Kiew hält sogar bis zu 98.000 russische Soldaten für möglich. Im Grenzgebiet seien insgesamt mehr als 40 offensive Kampfgruppen stationiert, zudem Artillerie- oder Luftwaffeneinheiten. Eine so große Armee schicke man nicht ohne Grund los, so Militärexperte Sunhurovsky. Diese Truppenbewegung ist entweder der Versuch, ausländische Nachrichtendienste in die Irre zu führen, oder unter diesem Deckmantel die Kräfte an Orten zu konzentrieren, die Russland für die wichtigsten Richtungen hält. Diese sind eigentlich gut bekannt. Die vorübergehend eroberten Teile der Regionen Donetsk und Luhansk, Mariupol und auch die Krim, auf der eine echt große offensive Armeegruppe gebildet wurde. Moskau weist alle Vorwürfe zurück. Man könnte aber mögliche Provokationen nicht ausschließen im Zusammenhang mit Informationen ukrainischer und westlicher Geheimdienste. Diese könnten sich eignen, Russland einen Angriff auf die Ukraine vorzuwerfen, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Beim russischen Präsidenten sieht der Ukrainer Mikolai Sunhurovsky politisches Kalkül. Indem Putin die Kräfte an der Grenze zur Ukraine verstärkt, testet er, wie bereit der Westen wäre, ernsthaft darauf zu reagieren. Und andererseits erhöht er die Spannung. Das heißt, er will US-Präsident Biden zu Zugeständnissen zwingen. Zum Beispiel beim Grenzstreit mit Belarus, bei der umstrittenen Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder auch bei den brachliegenden Verhandlungen über den Donbass.
Andrea Beer. Ursprünglich genoss der Journalist Herbert Schwan Helmut Kohls Vertrauen. Doch dann veröffentlichte er Einzelheiten aus persönlichen Gesprächen eigenmächtig als Buch. Es kam zum Bruch. Der Altkanzler sollte eine Entschädigung, als Entschädigung 1 Million Euro bekommen. Allerdings entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute, dass ein solcher Anspruch grundsätzlich nicht vererbt wird. Thomas Wagner.
Mit dem Tod ist vorbei. Vorbei mit einem Entschädigungsanspruch wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Und das bedeutet konkret, der 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe hat am Vormittag die Entschädigungsklage von Maike Kohl-Richter, der Witwe des am 16. Juni 2017 verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlers, zurückgewiesen. Diese Entschädigungsklage war in der Hauptsache gegen den Journalisten Herbert Schwan gerichtet, Autor des Buches Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, ein Buch voll mit Aussagen und Zitaten des einstigen Bundeskanzlers, der Veröffentlichung aber niemals zugestimmt hatte. Noch bevor Kohl am 16. Juni 2017 starb, hatte der Ex-Kanzler rechtliche Schritte wegen Verletzung seines Persönlichkeitsrechts gegen Schwan, einen Co-Autor und den Buchverlag erhoben. Rechtliche Schritte, die seine Witwe bis hin zum Bundesgerichtshof weiterverfolgt hat. Vergebens, wie seit heute Vormittag klar ist. Stefan Salters, Vorsitzender Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes.
Nach der Senatsrechtsprechung ist der Anspruch auf Geldentschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Grundsatz nicht vererblich.
Denn bei der Entschädigung als Folge einer Persönlichkeitsrechtsverletzung stehe in der rechtlichen Betrachtung der Genugtuungsgedanke im Vordergrund.
Einem Verstorbenen kann Genugtuung aber nicht mehr verschafft werden.
In einem weiteren Punkt kann Maike Kohl-Richter aber einen Teilerfolg verbuchen. Dabei geht es um 116 Textpassagen mit zum Teil recht deftigen Kohl-Zitaten, die Herbert Schwan in seinem Buch niedergeschrieben hat. Maike Kohl-Richter klagte in diesem Zusammenhang auf Unterlassung und wollte damit ein Verbot der weiteren Veröffentlichung erwirken. Einige dieser Zitate las der Vorsitzende Richter Stefan Salters bei der Verkündung des Urteils vor. So wird Helmut Kohl in dem Buch von Herbert Schwan beispielsweise in seiner Einschätzung über die spätere CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Worten zitiert:
Diese Dame ist ja wenig vom Charakter heimgesucht.
Und über Gerhard Schröder, seinem Amtsnachfolger, soll Kohl laut dem Schwanbuch gesagt haben:
Aus dem wird auch in 100 Jahren nichts. Er ist von Hannover weg und hat nahezu alle sitzen lassen, abgesehen von Steinmeier.
Diese Zitate seien, so Richter Salters, zwar manchmal von einer gewissen Derbheit gekennzeichnet, das sei aber nicht ausschlaggebend, vielmehr zähle der Wahrheitsgehalt. Und dabei hapere es laut Urteil allerdings in der Tat. Bei 29 Zitaten, bei denen der 6. Zivilsenat der Unterlassungsklage der Kohl-Witwe stattgab. Dabei handele es sich um Fehlzitate, weil sie aus dem Zusammenhang gerissen veröffentlicht worden seien.
Hierbei sind Fehlzitate Aussagen, die der Erblasser nicht oder jedenfalls nicht so wie dargestellt getätigt hat.
Dies sei bei 29 Zitaten der Fall gewesen. In diesen Fällen gab der Bundesgerichtshof der Unterlassungsklage von Maike Kohl-Richter statt. Bei einer unbestimmten Zahl weiterer Zitate müsse die Vorinstanz prüfen, ob es sich um Fehlzitate handele oder nicht. Am Ende der Urteilsverkündung schien es vor dem Verhandlungssaal nur Sieger des Rechtsstreites zu geben.
Ja, also wir sind vollständig zufrieden damit, dass Fehlzitate weiterhin nicht verbreitet werden dürfen, dass hier eine Verletzung der Menschenwürde des Erblassers gesehen wird und deswegen ein solcher Anspruch bejaht wird.
So Matthias Siegmann, Rechtsvertreter der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter, die persönlich nicht anwesend war. Enttäuscht zeigte er sich aber wegen der Ablehnung der Geldentschädigungsklage. Darüber wiederum äußerte sich höchst zufrieden der beklagte Journalist und Buchautor Herbert Schwan.
Sie werden sich vielleicht denken können, wie erleichtert ich bin, dass nach diesem Urteil des Bundesgerichtshofes auf jeden Fall kein Geld fließen wird.
Thomas Wagner. Martina Gnad aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Dienstag zusammengestellt, gesprochen von Volker Hengst. Der Tagesspiegel aus Berlin geht näher auf den Corona-Krisenstab ein, der in Kürze die Arbeit aufnehmen soll. Zumindest eins ist raus. Es wird ein General sein, der den Krisenstab leitet, mit dessen Hilfe die künftige Bundesregierung dem Virus beikommen möchte. Fast wirkt es, als sei allein die Tatsache, dass nunmehr Armeeangehörige, also von Berufswegen mit Krieg befasste, auch an die politische Front vorrücken, schon eine gute Nachricht. Breuer genießt einen guten Ruf. Und wenn sich dieser in der Krise bestätigt, dann wird er den Krisenstab kompetent führen, ist die Augsburger Allgemeine überzeugt. Die in ihn gesetzte Hoffnung ist dennoch trügerisch. Und zwar nicht, weil er es nicht kann, sondern weil die gegenwärtige Zuspitzung nicht einer mangelhaften Zahl an Experten geschuldet ist. Die Rheinzeitung aus Koblenz empört sich über den designierten Kanzler Olaf Scholz und seine Regierung. Von Führung ist beim künftigen Kanzler nichts zu sehen. Die Ampelreform des Infektionsschutzgesetzes wurde zum Rohrkrepierer. Beim Boostern bekommt mangels Konzept der Schnellste die Spritze, nicht der Bedürftigste. Und bei der Suche nach einem neuen Bundesgesundheitsminister, der aktuell wichtigsten Personalie, lässt Scholz sich viel Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Handelt endlich. Die Süddeutsche Zeitung führt auf, was ihrer Meinung nach zu tun ist. Jene Bereiche, in denen das Ansteckungsrisiko hoch ist, müssen sofort schließen. Dazu gehören alle Großveranstaltungen. Dazu gehören alle Orte, in denen Menschen ohne Masken beieinander sind. Also Bars, Clubs und ja, auch Restaurants. Die Schulen aber müssen offen bleiben. Ihre Schließung hätte zu schwerwiegende Folgen für die Kinder. Besorgt blicken viele Menschen auch auf die hohe Inflationsrate von gut 5%. Zu Unrecht, findet die Berliner Morgenpost. Denn die Entwicklung wird vor allem durch zwei Faktoren angetrieben. Die Mehrwertsteuersenkung, von der alle Bürger im vergangenen Jahr profitierten, und die gestiegenen Energiepreise. Rechnet man diese Sondereffekte heraus, bleibt Ökonomen zufolge unterm Strich noch ein Preisanstieg von rund 2%. Ein Anstieg in dieser Höhe wird von der EZB seit ihrer Gründung angestrebt und ist alles aber kein Grund für übertriebene Ängste. Davon ist die Ulmer Südwestpresse nicht überzeugt. Schön wäre es, doch mehren sich die Anzeichen, die diese Themen wackeln lassen. Zum Beispiel der Fachkräftemangel und das eklatante Nachschubproblem bei wichtigen Vorprodukten. Noch besteht kein Grund zur Panik. Doch mit jedem Monat, den die EZB verstreichen lässt, verengt sich auch ihr Spielraum, sollte es sich bei der Inflation doch nicht um einen Sondereffekt handeln. Volker Hengst mit den Pressestimmen, zusammengestellt von Martina Gnad. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen die Deutschland- und die Europahymne, Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht. Ab 5.05 Uhr die Informationen am Morgen mit Tobias Armbruster, darin ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Michael Hüter über die Rekordinflation. Und zum Schluss ein Gute-Nacht-Gruß aus der deutschen Literaturgeschichte. Mögen deine Sohlen, die versenkt sind von der Glut deines Pfades, selig hinwandeln auf den Moosen des Friedens und deine ermattete Zunge geletzt werden von den murmelnden Quellen der Nacht. Aus Thomas Manns Josefs Roman. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.